D-Radio Wissen 100.
Ende März 1848. In Hightsville im Norden des Bundesstaats New York lebt die Familie Fox in einem Holzhaus. Einfache Leute, Vater John ist Schmied. Seit einiger Zeit schon hört die Familie nachts Schritte. An jenem Abend wird die Mutter wieder von Lärm geweckt. Sie rennt nach oben, wo die Töchter unter dem Spitzdach schlafen. Hellwach sitzen die beiden in ihren Betten, beides bleiche Mädchen mit schwarzen Haaren. Katie, 11 Jahre, starrt umher. Maggie, 14 Jahre, etwas forscher, ergreift das Wort.
Zähle 1, 2, 3, 4.
Sind das nur zufällige Geräusche vom Sturm draußen? Maggie erklärt der Mutter, nein, Botschaften aus dem Jenseits.
Wenn du ein verletzter Geist bist, klopfe 3-mal.
Fragen, geklopfte Antworten. Angeblich spricht der Geist eines toten Familienvaters. Ein Aprilscherz? Also testet Mrs. Fox den Geist zitternd. Wie viele Kinder hat sie geboren? 7. Stimmt. Alles ist so unheimlich, dass die Familie eine weitere Nachbarin aus den Federn holt. Auch deren sehr persönliche Fragen beantwortet der Geist korrekt. Am nächsten Abend kommen noch mehr Nachbarn und kriegen noch mehr richtige Antworten. Jetzt ist fast das ganze Dorf aufgeregt und überzeugt, Maggie ist ein Medium, hat das Tor zum Jenseits geöffnet. Keinem fällt auf, für Maggie scheint das alles ziemlich selbstverständlich. Nur wenige finden das unchristlich. Die meisten Leute sind einfach neugierig. Von seltenen Klopfgeistern hat jeder schon mal gehört.
Wiederkehrende Tote aus dem Fegefeuer, die um Hilfe bei den Lebenden bitten, weil noch eine Rechnung gleichsam unbeglichen geblieben ist, gibt es schon im Mittelalter.
Erklärt mir einer, der mehrere Bücher zum Okkultismus verfasst hat.
Dieter Sawicki, ich bin Verlagslektor für Geschichte im Verlagshaus Ferdinand Schöning.
Okay, übernatürliche Erscheinungen gab es schon lange. Trotzdem sagt Dieter Sawicki mir jetzt, hier im Holzhaus der Familie Fox im amerikanischen Hightsville ist der moderne Spiritismus entstanden. Seancen und Poltergeister, das begann mit 2 Teenager-Mädchen?
Ja, in der Tat.
Während Sawicki mir die Hintergründe erläutert, merke ich schnell, hier kommt einiges zusammen. Umstände, die Maggie bald überrollen werden. Ihre Geschichte steht in vielen Zeitungen.
Die sich gegenseitig zitieren und auch dieses Phänomen nicht nur bekannt machen, sondern auch virtuell immer größer erscheinen lassen. Also das ist ein Hype, wie wir heute sagen würden.
Das hat es im Mittelalter noch nicht gegeben. Jetzt gerät nichts in Vergessenheit. Nee. Zeitungsberichte spülen immer mehr Neugierige in Maggies Elternhaus.
Sprich zu uns.
Maggie sonnt sich in ihrer Begabung. Dabei kann sie als naiver Teenager gar nicht begreifen, was für gewaltige Sehnsüchte in den Menschen gären. Die Zeit damals ist als America's Second Great Awakening bekannt, die letzte große religiöse Erweckungswelle vor dem Bürgerkrieg.
Und all jene, die ohne Ehrfurcht sind vor dem Herrn, werden seinen Zorn spüren.
Im Nordosten der USA ziehen Wanderprediger umher. Die Gemeinden von Baptisten, Methodisten, Mormonen und Shakern wachsen rasant. Für die 1830er oder auch 1840er Jahre haben einige Sekten die Wiederkehr des Messias verkündet.
Die Apokalypse, das Ende der Welt.
Doch der Messias kommt nicht. Gibt es womöglich kein Jenseits? Ein unerträglicher Gedanke, denn der Tod ist überall. Die Städte wachsen schnell. Viele Menschen verenden an Cholera, Diphtherie oder an Grippeepidemien. Babys sterben früh. Auch Mrs. Fox hat ein Kind verloren. Auch Maggie hat gesehen, wie traurig ihre Mutter darüber ist. Was also, wenn jeder seine geliebten Verstorbenen direkt kontaktieren könnte, anstatt nur zu Gott zu beten? Plötzlich erscheint es denkbar, dass ein Mädchen den Draht ins Jenseits herstellt. Für Maggie selbst ist alles eher wie ein Spiel.
Katie und ich waren doch nichts als unschuldige kleine Kinder.
Jetzt tritt die 33-jährige Lea aus dem nahen Rochester auf den Plan. die liest von den Klopfgeistern, natürlich in einem Sensationsbericht in einer Zeitung. Und sie macht große Augen, denn die beiden Teenagerinnen sind ja ihre viel jüngeren Schwestern. Und Lea sieht im Gegensatz zu Maggie das ganz große Bild.
Lea nun hat gelesen und ist religiös interessiert und hat sich befasst mit alternativen religiösen Vorstellungen.
Sie hat die Schriften von Andrew Jackson Davis verschlungen, einem Medium und Wunderheiler mit ganz eigener Lehre.
Der ganze Kosmos ist durch magnetische Beziehungen miteinander verbunden, die Lebenden und die Toten. Jeder kann mit dem Geisterreich in Kontakt stehen. Es ist so eine allgemeine, universelle Harmonie- und Gemeinschaftsvision, auch mit Gleichberechtigung. Lea nun kommt hinzu und sieht in diesen Kommunikationen so etwas wie den empirischen Beweis oder Beleg oder die Ergänzung zu dem, was sie aus den Schriften von Andrew Jackson Davis kennt.
Maggie kann gar nicht so schnell gucken, wie Lea sie und Katie nach Rochester holt. Zu Trainingsstunden bei einer Seherin. Lea sieht das Starpotenzial ihrer beiden hübscheren Schwestern. Bald schon muss Maggie regelmäßige Seancen geben. Die Teilnehmer zahlen Eintritt.
Unsere Schwester hat uns benutzt. Wir machten Geld für sie.
Einmal streikt Maggie und gibt nach mehreren Tagen auf. Die Fox-Schwestern und ihre aufgeregte Kundschaft, ja, die hängen schon zusammen wie eine Religionsgemeinschaft. Die Seancen sehen aus wie Gebetsstunden bei den Quäkern, schätzt Dieter Zawicki.
Da spielt dann eben das gemeinsame Singen, Beten, Hände halten seine Rolle. Und wenn die Gruppe soweit eingestimmt ist, dann kann das Medium anfangen zu agieren, fällt in Trance, die Geister beginnen zu sprechen, verschwinden irgendwann wieder, die Veranstaltung ist beendet.
Kaum ein Jahr ist vergangen. Maggie ist immer noch ein Teenager, genau wie die jüngere Katie. Maggie spürt längst, das ist hier mehr als eine Dorfanekdote.
Sprich zu uns.
Bald treten die Schwestern im größten Saal von Rochester auf, Corinthian Hall. Skeptiker untersuchen ihre Kleider auf Trickwerkzeuge und finden nichts. Immer mehr Zeitungen berichten von den Rochester Rappers, wegen der Raps, der Klopfgeräusche. Sie touren im Bundesstaat umher. Schließlich demonstrieren sie ihre Fähigkeiten regelmäßig in einem Hotel am Broadway in New York City. Der endgültige Durchbruch. Journalisten, Politiker und Wissenschaftler bewundern sie. Pfarrer bekehren sich. Das Jahrzehnt nach den ersten Klopfgeräuschen im Haus in Hightsville wird ein turbulentes. Lea managt ihre Schwestern immer erfolgsorientierter.
Widerstand war zwecklos. Wir wurden rumgeführt wie Lämmer.
Und langsam steht Maggie immer mehr im Schatten ihrer Schwester Katie. Katie scheint begabter und begeisterter. Die Leute wollen immer spektakulärere Sachen erleben. In Katies Sitzungen erscheinen dann auch aus dem Nichts Stiefmütterchen. Es flackern Lichter auf. Maggie dagegen ist fertig.
Ich sagte allen, die eine Seance von mir wollten, ihr treibt mich in die Hölle. Am nächsten Tag habe ich meine Reue dann in Wein ertränkt.
Ja, sie trinkt. Aber ebenso Katie.
Dieses ermüdende Leben, das ich lebe. Was habe ich nur getan, dass mir das Glück eines ruhigen Heims verwehrt bleibt?
Das schreibt sie einem Mann, den sie kennenlernt, der ihr wie ein Fluchtpunkt erscheint. Elisha Kane, Polarforscher, Mediziner und Katholik.
Ein Mann alter Schule.
Kane aber ermahnt Maggie immer wieder. Sie soll aufhören mit diesem Spuk. Sie heiraten. Kane argwöhnt, die Seancen seien nur Zaubertricksereien. Und Maggie leugnet es zumindest nicht. Schließlich schwört sie.
Ganz und für immer lasse ich vom Spiritismus ab.
Aber 1857, nur ein Jahr nach der Hochzeit, stirbt Kane. Maggie steht wieder mittellos da. Und sie macht weiter mit der Seherei. Wie soll sie auch aufhören? Sie, aus einfachen Verhältnissen, ist jetzt ein prominenter Star in einer landesweiten Bewegung. In all den abgedunkelten Zimmern von New York bis Kalifornien sitzen auch andere, höchst begabte spiritistische Medien. Mit ihren Kräften geschehen all diese Phänomene, die ich in Horrorfilmen kennengelernt habe.
Musikinstrumente, die von unsichtbaren Händen gespielt werden. Die Medien seien in der Lage, eine Substanz namens Ektoplasma zu generieren. Die ist zunächst formlos, glibber, mullartig und daraus formen sich Gesichter, Hände. Also der Wunsch nach immer konkreteren Manifestationen ist auch beim Publikum vorhanden und wird bedient durch professionelle Medien oft.
So vergehen mehr als 30 Jahre. Die Schwestern Fox sind keine Teenies mehr, sondern längst erwachsene Frauen, tiefer im Magiegeschäft verstrickt denn je. Maggie seufzt, sie ist gemütsverwirrt. Katie ergeht es nicht besser. Ja, auch sie hat geheiratet und Kinder bekommen, aber auch sie ist alkoholabhängig. Alle sind auf ihre Weise zerrüttet. Und so kommt es schließlich Ende der 1880er Jahre zum großen Streit zwischen allen Schwestern. Lea findet, Kate sei unfähig, eine gute Mutter zu sein und will ihr die Kinder abnehmen. Jetzt reicht es, Maggie. Hat nicht Lea sie beide in diese Karriere, in diesen Stress, in den Alkoholismus getrieben? Sie will zum größten denkbaren Schlag ausholen und kündigt über eine Zeitung im Oktober 1888 an, sie wolle der Öffentlichkeit in der Academy of Music in New York City etwas demonstrieren. Und dort, vor 2000 Menschen, packt sie aus. Sie, die Mitbegründerin des Spiritismus. Alles habe mit einem Kinderstreich begonnen. Damals, 1848.
Wenn wir nachts zu Bett gingen, banden wir gewöhnlich einen Apfel in eine Schlinge und ließen diese auf- und niederbaumeln, wobei der Apfel auf den Boden prallte.
Die Schritte nachts. Und dann schnippt Maggie mit den Fingern.
Meine Schwester Katie beobachtete als erste, dass derselbe Effekt auch mit den Zehen gemacht werden konnte.
Schnippen mit den Fußzehen, selbst in Socken. Ergebnis jahrelangen Trainings. Sie führt alles vor. Ausgefeilt und gleichzeitig lachhaft simpel. Später kommen weitere Zaubertricks dazu. Lea habe natürlich Bescheid gewusst.
Selbstsüchtig, kaltherzig, berechnend. Immer bestrebt, unsere Flucht aus dieser schrecklichen Gefangenschaft zu verhindern und uns tiefer in diesen Sumpf von Schuld zu drücken.
Ihr ganzes Leben aufgebaut auf einem Schwindel. Maggie will sich endlich befreien. In der Zeitung New York World ist auch ein schriftliches Geständnis nachzulesen. Zeitgleich erscheint ihr Buch, Titel Todesstoß für den Spiritismus. Von wegen. Lea leugnet alles. Und Spiritisten argwöhnen, Maggie habe nur die 1.500 Dollar für die Exklusivrechte für die Zeitungsstory gewollt. Jetzt muss sie sich noch mit Häme überschütten lassen. Sie habe als Medium nicht genug verdient. Sie räche sich doch nur an der ganzen Szene. Und dann spricht in einer Seance auch noch der Geist von Samuel Britton, der vor seinem Tod Herausgeber des Spiritual Telegraph war. Ja, Maggie sei ein echtes Medium, aber...
Die guten Geister aus der früheren Zeit ihrer Tätigkeit sind verdrängt worden. Von anderen Geistern, die mit der Menschheit skrupellos umgehen.
Maggie, besessen von bösen Dämonen, die die Menschheit täuschen, indem sie die Totenwelt leugnen. Schon klar, Aber ein Jahr später jubeln die Spiritisten noch lauter. Maggie widerruft ihr Geständnis. Was? Dietrich Sawicki vermutet, sie ist da einfach mittellos.
Sie versucht wohl auch nochmal als Medium aktiv zu werden. Es ist ein Leben, das aus dem Gleichgewicht geraten ist. Also sie hat es einfach nicht geschafft, sich zu lösen, weil sie außerhalb ihrer Rolle keine Existenz mehr hatte.
Aber da ist nichts mehr zu retten. Sie sitzt zu tief im Alkoholismus, in ihrer Verzweiflung, in ihren Geldproblemen. So sterben die Schwestern, zerstritten und krank. Lea 1890, Katie 1892 und zuletzt Maggie 1893. Der Spiritismus aber lebt weiter, wird in den folgenden Jahren immer mehr zur organisierten Religion. Das Medium als Priester, Regelungen für Seancen, eine Theologie, Liederbücher, Pilgerorte wie Lilydale, wo Maggies Elternhaus nachgebaut ist. Dorthin kommen die Gläubigen noch heute. Die Gemeinde der Spiritisten weltweit ist halt nicht tot zu kriegen, obwohl entstanden aus einem Kinderscherz.
Wir konnten die Falschheiten nicht gestehen, ohne dass die Getäuschten sehr ärgerlich werden würden. Also machten wir weiter.
D-Radio Wissen 100.